Wir nähern uns dem Ende des zweiten Gesprächszyklus. Also, die drei kamen gerade deswegen mit rein, weil es die dritte Rede ist in dem zweiten Gesprächszyklus. Zophar. Also, es fängt immer an mit Eliphas, dann kommt Bildad, dann kommt Zophar. Und zum Schluss, bei der letzten Rede, hat Hiob seinen Freunden nochmal gesagt, ihr müsst euch verantworten. So. Und er hat dann eben den Leuten gesagt, wenn ihr sprecht, wir wollen ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert. Denn das sind Missetaten, die das Schwert straft, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Die drei haben Hiob die ganze Zeit vorgeworfen, er müsste ja irgendwie gesündigt haben. Das haben sie ihm nicht unbedingt immer direkt gesagt. Aber durch das, wie sie geredet haben, haben sie gesagt, Hiob, du musst was falsch gemacht haben. Und jetzt kehrt Hiob sowas von den Spieß um. Und deswegen kommt jetzt die Antwort von Zophar. Kapitel 20 sind wir übrigens in Hiob. So. Da antwortete Zophar von Naama und sprach, darum muss ich antworten und deswegen kann ich nicht schweigen. Denn ich muss hören, wie man mich schmäht und tadelt. Aber der Geist aus meiner Einsicht lehrt mich antworten. Da haben wir schon zwei Probleme. Zum einen, ich muss antworten und ich kann nicht schweigen. Doch könntest du. Wieder dieses mit dem Ganzen aus Jakobus. Ein jeder von euch sei langsam schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wenn ich erstmal zuhöre, den anderen einfach reden lasse. Und nicht sofort mit den mir Worten draufhaue, dann bin ich auch nicht so schnell beim Zorn, weil ich mich dann nicht so in Rage rede, sondern ich lasse ihn einfach. Und selbst wenn mir Gedanken hochkommen, dann sage ich, okay, Jesus, ich gebe die bei dir ab. Hier hast du sie. Und dann muss ich nicht gleich so draufhauen mit Worten. Und das andere ist, dass er sagt, ich muss hören, wie man mich schmäht und tadelt, aber der Geist aus meiner Einsicht lehrt mich antworten. Richtig, der Geist aus deiner Einsicht. Das, was du kapiert hast, das lehrt dich antworten. Ist diese Einsicht, die du hast, aber der Geist Gottes? Das ist hier die Frage. Redet er weiter. Weißt du nicht, dass es alle Zeit so gegangen ist, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind, dass das Frohlocken der Gottlosen nicht lange währt und die Freude der Ruchlosen nur einen Augenblick? Wenn auch sein Scheitel in den Himmel reicht und sein Haupt an die Wolken rührt, so wird er doch immer vergehen wie sein Kot und wie er ihn gesehen hat, und die ihn gesehen haben, werden sagen, wo ist er? Wie ein Traum wird er verfliegen und nicht mehr zu finden sein und wie ein Nachtgesicht verschwinden. Das Auge, das ihn gesehen hat, wird ihn nicht mehr sehen und seine Stätte wird ihn nicht mehr schauen. Seine Söhne werden bei den Armen betteln gehen und seine Hände müssen seine Gabe wieder hergeben. Sind auch seine Gebeine voll Jugendkraft, so muss sie sich doch mit ihm in den Staub legen. Da kommt von Zophar wieder genau das Gleiche wie vorhin und wie auch von den anderen Freunden. Es geht dem Gottlosen so. Hiob, es ist dir so gegangen, dass du ganz am Anfang so viel hattest und jetzt bist du eigentlich ein Nichts. Und das ist das, was den Gottlosen passiert. Hiob, du musst falsch liegen, weil das nicht anders sein kann. Und auch nochmal, wie ich es beim letzten Mal nochmal gesagt habe, sehr wahrscheinlich fürchten die drei, wenn es Hiob deswegen so gegangen ist, oder nicht deswegen so gegangen ist, weil er was Böses getan hat, dann könnte das bei uns ja auch so sein. Weil eigentlich ist Hiob der Gerechtere. Aber sie wollen das nicht einsehen und darum sagen sie sich, nein, das kann nicht sein und darum müssen sie so gegenhalten. Bei manchen Punkten ist es tatsächlich gut zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht nachgeben, wenn mir der Teufel einreden will, dass ich etwas Falsches glaube. Und dann zu sagen, nein, aber das Wort Gottes sagt das. Und dabei bleibe ich. Denn wenn das Wort, was das Wort sagt, nicht wahr wäre, dann hieße das ja, und dann muss man alles Mögliche mit hineinnehmen, eben, dass Gott es nicht ernst meint. Dass Gott sein Wort nicht zur Vollendung bringt. Was am Ende auch heißt, dass seine Vergebung in Jesus Christus eigentlich doch vielleicht nicht für mich gilt. Und darum, das, was die hier machen, das dürfen wir gerne selber anwenden, aber aufgrund der Schrift, nicht aufgrund der eigenen Einsicht. Und vor allem nicht aufgrund der eigenen, aufgrund des eigenen Trugschlusses, den wir vorher hatten. Und da ist dann ganz wichtig, dass man sich immer wieder zu Jesus hält und guckt, liege ich da eigentlich richtig? Und dann sagt er eben hier, du, die Leute verschwinden doch, die ruchlos sind, die gottlos sind. Die freuen sich für einen kurzen Augenblick und dann sind sie weg. Und das muss genau das sein hier, was bei dir passiert ist. Er redet weiter, Vers 12, wenn ihm auch das Böse in seinem Munde wohl schmeckt, dass er es birgt unter seiner Zunge, dass er es hegt und nicht loslässt und es zurückhält in seinem Gaumen, so wird sich doch seine Speise verwandeln in seinem Leibe und wird Otterngift in seinem Bauch. Also, Zophar sagt, das schmeckt den Leuten ganz gut, das Böse. Also das Böse heißt nicht einfach bloß das, was wir wirklich gewissermaßen so dunkel ansehen würden, sondern das Böse ist das, was nicht Gottes Wort entspricht. Und es klingt oft so süß. Es schmeckt gut, es auszusprechen. Ne, das kennt ihr auch. Gerade so Lästerzeugs und so, das tut gut, es auszusprechen. Oder wenn man einfach mal tratschen darf. Gerade besonders, wenn man was Böses in den Nachrichten gehört hat über irgendeinen, dann hast du gehört, was der und der Politiker wieder gemacht hat. Da ist es ganz gleich, von welchem politischen Spektrum ich bin. Ob ich eher sage, jetzt hier in Deutschland, was die AfD alles getan hat oder was die CDU, SPD, Grüne und so weiter getan haben. Oder ob ich in Amerika gucke, was Trump wieder gemacht hat. Oder halt seine Gegenparts auf der Demokratenseite. Immer wieder kann ich mich da hineinbringen und dann tut es so gut, darüber zu reden. Aber wenn es nicht Gottes Wort entspricht, dann ist es bloß einfach, dass es im Munde gut schmeckt, aber dann zu was Bösem führt. Nämlich, dann wird sich seine Speise verwandeln in seinem Leibe und wird Otterngift in seinem Bauch. Das Böse, was ich ausspreche, das wird mir am Ende zum Gift. Und darum ist es ganz wichtig zu gucken, was sage ich eigentlich? Nochmal Jakobus, der sagt, dass die Zunge zwar so ein ganz kleines Organ ist, aber wie eben man einen Halfter bei einem Pferd hineintut und es dadurch steuert oder mit einem winzigen Ruder ein Riesenschiff lenkt. So kann das auch mit der Zunge sein. Und eine Zunge kann, die Zunge ist quasi von der Hölle entfacht mit einem Feuer, das ganze Wälder in Brand stecken kann. Und dann muss ich aufpassen, was ich sage. Spreche ich das nach, was die Nachrichten mir sagen? Was eigentlich vielleicht sogar faktisch richtig sein kann? Die aber unterschlagen, dass Jesus trotzdem auf dem Thron ist, dass Jesus auferstanden ist. Wenn ich das unterschlage, spreche ich Böses. Oder sage ich, okay, es ist mir egal, was die jetzt von den Nachrichten sagen, ich spreche Gottes Wort. Sage ich das, was der Arzt mir sagt, wie schlimm meine Krankheit ist, oder sage ich, je nachdem, wie groß mein Glaube ist, dass ich tatsächlich sogar bekennen kann, durch seine Wunden bin ich geheilt. Oder, dass ich wenigstens sage, aber Gottes Kraft ist bei mir. Also, auf welchem Niveau bin ich da? Und wie kann ich das Wort Gottes entgegenhalten? Dass ich nicht das Böse habe, was dann so lecker klingt, aber mir am Ende zu Gift wird und mich umbringt, oder das Wort Gottes. Und da ist wirklich ganz wichtig zu gucken. Also mal wieder können wir sehen, was Zophar hier erzählt, das ist im Prinzip gut. Aber es hat die falsche Grundvoraussetzung. Dann sagt er weiter, Vers 15, die Güter, die er verschlungen hat, muss er wieder ausspeien. Und Gott treibt sie aus seinem Bauch heraus. Er wird Otterngift saugen und die Zunge der Schlange wird ihn töten. Einmal, er muss die Güter ausspucken. ganz interessantes Thema, dass das, was den Gottlosen gehört, dass das ihnen am Ende nicht mehr gehört, dass sie es abgeben müssen. Und es letztlich die bekommen, die fromm sind. Das erleben wir nicht immer in dieser Welt. Aber es ist doch ein Prinzip, das Gott eingesetzt hat. Ganz besonders krass sehen wir das bei Israel. Einmal, als sie rausgekommen sind aus Ägypten, da haben sie ja die Reichtümer Ägyptens mitbekommen, und dann, als sie ins verheißene Land gekommen sind, die haben die Häuser und Weinberge und Felder der Kanaaniter bekommen. Innerhalb von 7 Jahren hat sich Israel das Ganze erobert und haben dann wissen dürfen, wir kriegen das jetzt. Und nicht, weil wir es uns irgendwie verdienen könnten, sondern Gott gibt uns das, was die Gottlosen sich aufgebaut haben. Übrigens auch noch interessant, das findet man noch mal früher, wenn Noah seinen Enkel verflucht, obwohl eigentlich sein Sohn sich unflätig benommen hat. Aber dass Ham verflucht ist und dass Japhet und Sem in seinen Häusern wohnen werden. Ich habe es jetzt nur sinngemäß zitiert, aber ihr könnt mal nachgucken und dann auch mal gucken in der Weltgeschichte, wer sind denn die Nachkommen Hams? Ganz besonders Kanaan. Also Noah sagt, verflucht sei Kanaan, genau, Entschuldigung. Aber mit Ham, dann kommt der Rest auch noch mit hinein. Und dann, wer wohnt in den Hütten Kanaans? Das sind dann die Söhne Sems. Aber auch Japhets Söhne wohnen da drin. Und das dürfen wir bei der Gemeinde auch sehen. Wir haben Gebiete bekommen als Gemeinde Gottes, die eigentlich noch den Heiden gehört haben. Und ich finde es immer wieder interessant, gerade in der heutigen Zeit wirft man sich gerne gegenseitig vor, dass man lauter heidnische Sachen übernommen hat. Und die Evangelikalen werfen das zum Beispiel den Katholiken vor. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Bischofsmütze sei der Hut des Dagon-Priesters. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wenn nicht, dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Oder viel im evangelikalen Bereich, dass es irgendwie aus der New Age-Bewegung sei und was auch immer. Kann ja gut möglich sein. Aber manchmal nimmt Gott die Dinge, die in der heidnischen Welt dran waren, und formt sie um, dass sie Jesus dienen müssen. Die Strukturen des Römischen Reiches haben am Ende dem Christentum dienen müssen. Angefangen mit der Mission, mit den Missionsreisen des Paulus und mit all den anderen Christen, die durch die Gegend reisen konnten, bis zu dem, dass dann, als das Römische Reich christlich wurde, dass dann die Strukturen schon vorhanden waren. Die Christen mussten sich keinen neuen Staat aufbauen. Und auch als das Römische Reich dann zerfiel, das hat trotzdem alles Mögliche bestanden. Und sie mussten bloß sehen, was entspricht nicht dem Wort Gottes, was muss weg. Kommt hier auch wieder. Also die Güte, die er verschlungen hat, muss er wieder ausspeien. Der Gottlose, zum Beispiel eben das Römische Reich, musste alles hergeben. Und zwar an wen? An die Gerechten. An das Christentum. So, und dann, er wird Otterngift saugen und die Zunge der Schlange wird ihn töten. Eigentlich tötet doch der Zahn. Aber hier ist es die Zunge. Warum? Nochmal Jakobus. Mit der Zunge, die alles so schlimm macht. Oder in den Sprüchen steht, Leben und Tod ist in der Kraft der Zunge. Und wer ist die Schlange noch? Die Schlange, damals im Paradies, später in Offenbarung, der Drache, das ist die alte Schlange, der Satan. Die Teufelslügen. Der Teufel, der Vater der Lüge ist, damit bringt er uns um. Dass er uns die Lügen erzählt, mit denen wir aufhören, das Wort Gottes zu glauben. Und das geht dem Gottlosen ganz besonders so, weil der nur das hört, was der Teufel sagt. Oder vielleicht hört er ein bisschen von dem, was Gott sagt, aber nicht viel. Und das nimmt er auch nicht wirklich an. Und dann bringt ihn das um, was der Teufel sagt. Die Zunge der Schlange, die gespaltene Zunge. So, Vers 17. Er wird nicht sehen die Ströme noch die Bäche, die mit Honig und Milch fließen. Milch und Honig fließen? Dann Kanaan. Spricht von Gottes Segen, weil Honig ist auch das alles mit Fruchtsäften. Also Äpfel, Zitronen, Orangen, was es gerade noch alles im Verheißenen dann gibt. Und Milch ist halt gerade der Süden, wo das Kleinvieh gehalten werden kann, aber eben auch an anderen Stellen konnte man das Vieh halten, aber genau, das Kleinvieh war gerade in Juda und so weiter. Das wird der Gottlose nicht sehen. Und das ist etwas, was es schon damals gab, das ist zur Zeit der Erzväter ja ungefähr erzählt worden. Passt. Vers 18, er wird erwerben und doch nichts davon genießen. Und seine eingetauschten Güter und über seine eingetauschten Güter nicht froh werden. Das ist Teil des Fluches, den Gott über sein Volk ausspricht, in 5. Mose 28. Dass Israel selber, obwohl es Gottes Volk ist, aber weil es sich halt nicht an Gottes Wort hält, dass die noch so viel tun können, aber sie werden nicht selber ernten. Und selbst später, als Israel eigentlich wieder zurückgekehrt ist und sie denken, wir sollten doch eigentlich, da sagt ihnen Haggai, ihr erntet und kriegt so viel weniger wieder. Was ja eigentlich bescheuert ist, es sollte andersrum sein. Und dann sagt Zacharja, kümmert euch zuerst um Gottes Haus. Und dann werdet ihr sehen, dass alles andere gut wird. Und für Israel gilt ganz besonders, haltet euch an Gottes Wort. Vor allem haltet euch an den Propheten, den er senden wird. Der Prophet ist Jesus und das hat Israel nicht gemacht. Deswegen mussten sie raus aus dem Land. Okay, warum wird er das alles machen? Denn er hat unterdrückt und verlassen den Armen. Er hat Häuser an sich gerissen, die er nicht gebaut hat. Denn sein Wanst konnte nicht voll genug werden, mit seinem köstlichen Gut wird er nicht entrinnen. Nichts entging seiner Fressgier. Darum wird sein gutes Leben keinen Bestand haben. Wenn er auch die Fülle genug hat, wird ihm doch Angst werden, alle Gewalt der Mühsal wird über ihn kommen. Das sagt Zophar jetzt wieder, so in der dritten Person, aber eigentlich meint er Hiob. Hiob, was du alles gemacht hast, du hast die Armen unterdrückt und verlassen. Nee, Hiob war gerecht. Nochmal, das Einzige, wo sich Hiob dann wohl versündigt hat, war in seinem Herzen. Aber mit seinen Lippen hat er sich nicht versündigt. Zumindest nicht, bis er da mit seinen Freunden 7 Tage gesessen hat. Klar, jeder Mensch ist sündig, aber nicht in dem Sinn, wie das jetzt hier wirklich schlimm sein müsste. Und das wirft ihm Zophar wieder vor. Vers 23, es soll geschehen, damit er genug bekommt. So wird Gott den Grimm seines Zorns über ihn senden und wird über ihn regnen lassen alle seine Schrecknisse. Flieht er vor dem eisernen Harnisch, so wird ihn der eherne Bogen durchbohren. Es dringt das Geschoss aus seinem Rücken, der Blitz des Pfeiles aus seiner Galle, Schrecken fahren über ihn. Alle Finsternis ist für ihn aufgespart. Es wird ihn ein Feuer verzehren, das keiner angezündet hat, und wer übrig geblieben ist in seiner Hütte, dem wird schlimm werden. Und wieder dieses, der Böse entkommt nicht. Vor allem das mit dem Feuer ist nochmal ganz krass. Feuer verschont überhaupt nichts. Krass ist ja, sowohl Gott ist ein verzehrendes Feuer, als auch dann in der Hölle das verzehrende Feuer. Feuer ist Gericht. Feuer lässt nichts übrig, aber auch gar nichts. Also, natürlich, kleineres Feuer lässt irgendwie noch was übrig, aber das ist ja ein so großes Feuer, das alles zunichte macht. Und dann ist alles, was man sich irgendwie aufgespart hat, weg. Dann heißt es, der Himmel wird seine Schuld enthüllen und die Erde wird sich gegen ihn erheben. Seine Ernte wird weggeführt werden, zerstreut am Tage seines Zorns. Also, der Himmel wird es enthüllen, Gott selber wird es aufzeigen, was wir falsch gemacht haben. Und Gott selber wird vor allem aufzeigen, bei denen, die sich nicht zu Jesus bekehrt haben, was habt ihr Böses getan? Bei uns wird er auch aufzeigen, was haben wir Böses getan. nehme ich jetzt zumindest an, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber bei uns wird am Ende sein, aber dir ist vergeben. Vielleicht wird es auch gleich, heißen, nee, du gehörst zu Jesus, da brauche ich gar nicht vorlesen, was du gesagt, was du getan hast. Aber ansonsten, wenn wir da stehen, so verstehe ich's, alles wird vorgelesen. Alles, was wir getan haben, Gutes und Böses. Und dann wird es aber am Ende bei uns heißen, aber du hast zu Jesus gehört. Dein Jesu Blut hat deine Sünde abgeschafft. Komm rein. Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe, das Gott ihm zugesprochen hat. Also nochmal, Zophar sagt, das alles, was ich hier aufgesagt habe, das ist des gottlosen Los. Und Hiob, weil es dir so passiert ist, das muss einfach von Gott sein. Du musst gesündigt haben. Eben nochmal, Klammer auf, sonst wäre es bei mir schlimm, weil es mir ja auch passieren könnte. Klammer zu. Kapitel 21. Hiob antwortete und sprach: Hört doch meiner Rede zu und lasst mir das eure Tröstung sein. Hiob will gar keine Antworten. Zumindest nicht solche. Vor allem, weil diese Antworten, die seine Freunde sind, die seine Freunde geben, weil das Anschuldigungen sind, die meinen eben, Hiob, du musst Böses getan haben. Was er eindeutig nicht getan hat, was ihm die Bibel bestätigt und überhaupt und sowieso. Und darum sagt er, hört mir doch einfach zu. Und jeder von euch sei schnell zum Hören. Wie oft ist das so, selbst wenn hier Leute sitzen, wie viel kommt eigentlich an? Wie viel wird zugehört? Jesus selber war umgeben von so vielen Leuten und er musste sagen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und selbst seine Jünger, die ganz eng um ihn herum waren, die haben es nicht kapiert. Die haben zwar gehört irgendwie, aber sie haben doch nicht zugehört. Sie haben nicht verstanden, worum es ging. Und dann hat Jesus es ihnen erklärt, sie haben es ein bisschen kapiert. Aber erst durch den Heiligen Geist hat es dann funktioniert. Aber so oft da, wo die Leute Gottes Wort sagen wollen, gehört keiner zu. Die Leute wollen eher alles mögliche andere hören, aber das doch nicht. Ertragt mich, dass ich rede und danach spottet über mich. Also Hiob sagt noch einmal, hört bitte zu. Oder ich weiß, ich sage hier nicht die schönsten Sachen. Das ist irgendwie logisch, wenn das Herz so voll von Kummer ist, dann muss das auch mal raus. Und das ist tatsächlich nicht unbedingt schlimm. Wichtig ist bloß, dass man sich dann nicht ins Jammern hineinredet, aus dem Klagen heraus. Und er sagt dann, danach spottet über mich. Also ob er das dann hören will, weiß ich nicht. Aber genau, jedenfalls sagt er, lasst mich doch einfach mal ausreden. Und nicht, dass ihr hört, was ich sage und daraufhin sagt, nee, das kann gar nicht so sein, das muss anders sein bei dir und das sofort abstempeln. Geht denn gegen einen Menschen meine Klage oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Was hat Hiob immer wieder gesagt? Ich klag euch eigentlich gar nicht an. Also es rutscht ihm dann vielleicht raus, also was dann doch in seinem Herzen drin ist, aber er klagt ja vielmehr Gott an. Gott hat mir das angetan. Und dann sagt er weiter, kehrt euch her zu mir, ihr werdet erstarren und die Hand auf den Mund legen müssen. Das Interessante ist, dass mit der Hand auf den Mund, das sagt er zum Schluss selber. Also Hand auf den Mund heißt, ich kann nicht mehr ordentlich reden, darum muss ich schweigen. Hand auf den Mund legen, ich höre dir einfach mal zu. Das, was Hiob später zu Gott sagt, ich höre dir lieber mal zu. Und dass er aber eben seinen Freunden sagt, kehrt euch zu mir und ihr werdet erstarren. Also wenn ihr euch mal auf meine Seite stellt, wenn ihr euch sagt, ich will mal hören, was Hiob hier zu sagen hat, dann werdet ihr auch kapieren, warum es mir so geht. Also Vers 6, wenn ich daran denke, so erschrecke ich und zitternd kommt meinen Leib an. Also Hiob selber sagt nochmal, wenn ich an all das denke, was mir passiert ist, dann erschrecke ich. Und Darum will er das. Hört mir doch bitte einfach mal zu und quatscht nicht immer mit euren Erklärungen hinein. Ganz klar, diese Erklärungen sind irgendwie von den Freunden eben mit diesem, ja, wenn es Hiob jetzt so schlecht geht und er gerecht ist, dann könnte es ja uns vielleicht auch irgendwann so gehen, also muss Hiob ein Ungerechter sein? Nee. Und jetzt kommt was von Hiob in Vers 7, was sich durchzieht durch die Psalmen. Also nicht nur durch die Psalmen, hier wird jetzt auch Jeremia angegeben, dann sagt er nämlich, warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft? Ihr Geschlecht ist sicher um sie her und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Ihr Haus hat Frieden ohne Furcht und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Ihr Stier bespringt und es missrät nicht. Ihre Kuh kalbt und wirft nicht fehl. Ihre kleinen Kinder lassen sie hinaus wie eine Herde und ihre Knaben springen umher. Sie jauchzen mit Pauken und Harfen und sind fröhlich mit Flöten. Sie werden alt bei guten Tagen und in Ruhe fahren sie hinab zu den Toten. Das andere kommt gleich. Also Psalm 1 ist ja: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt nach über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er tut, das gerät wohl. So aber sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Und jetzt muss ich sinngemäß weiter zitieren, am Ende geht auf alle Fälle, der Weg der Gottlosen vergeht. Damit hört Psalm 1 auf. Das ist das, wie es eigentlich sein sollte. Und dann kommt auf einmal immer wieder in den Psalmen dieser Satz, warum geht es eigentlich den Gottlosen so gut? Und das, was Hiob hier jetzt auch alles aufzählt, das ist doch, er sagt seinen Freunden, guckt mal selbst, wenn ihr selber mal guckt, es geht doch gar nicht so, wie ihr es jetzt sagt. Der Gottlose bleibt am Leben, der Gottlose kommt sogar gewissermaßen fröhlich zu Tode. Alles scheint dem Gottlosen zu gelingen, aber doch nicht dem Gottesfürchtigen. Was ja eigentlich wieder eine Ungerechtigkeit ist, weil doch Gott sich eigentlich um die Menschen bemühen sollte, die zu ihm gehören und so weiter. Aber irgendwie, nein, es ist doch wieder anders. Es funktioniert irgendwie nicht so, wie es sollte. Und das kommt in den Psalmen auch immer wieder vor. Das Schöne ist, in den Psalmen ist ganz oft am Ende diese Wende, dass es dann heißt, aber Gott wird mir recht schaffen. Und auch die Gottlosen werden vergehen. Also das, was in Psalm 1 steht, ja, die Gottlosen werden vergehen. Und an manchen Punkten muss man eben tatsächlich sagen, es geht beim Gottlosen vielleicht sogar bis zum Schluss so, bis zu seinem Tod, dass es so aussieht, als wäre alles gut. Aber wehe dem, der bis zum Ende alles gut hatte und trotzdem Gott nicht gekannt hat. Und Hiob sagt weiter eben, sie werden alt bei guten Tagen und in Ruhe fahren sie hinab zu den Toten. Und doch sagen sie zu Gott, weiche von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen. Wer ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Oder was nützt es uns, wenn wir ihn anrufen? Doch siehe, ihr Glück steht nicht in ihren Händen und der Rat der Gottlosen ist ferne von mir. Also, erst einmal auf der einen Seite, das, was die Gottlosen selber sagen, die wollen mit Gott nichts zu tun haben. Vielleicht tatsächlich einfach bloß, weil sie sagen, das habe ich mir alles selber aufgebaut. Vielleicht aber auch, weil sie wissen, dann müsste Gott mir ja reinreden oder dann dürfte mir Gott ja reinreden in mein Leben. Und das, diese gottlose Tendenz haben wir bis heute, auch wir Christen. Wir Christen haben es mitunter gar nicht mit dem, dass wir manche Sünde sein lassen müssten. Das natürlich auch, also dass Gott in seinem Wort sagt, hier, lass dies und das und jenes sein. Und mein Fleisch sagt, nee, das will ich aber weitermachen. Und auf der anderen Seite, dass Gott mir aber Gutes geben möchte und da sage ich, red mir nicht rein. Dass Gott sagt, ich will dir so viel Gutes schenken und mein Fleisch sagt, hör mir bloß auf damit. Wer ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, dass wir ihn anrufen. Ja, was nützt es euch, wenn der Name des Herrn angerufen wird, gerettet werden? Halt dann mitunter zu dem Preis, dass euer eigenes Leben nicht mehr zu euch gehört. Und dann der Kontrast dazu, doch siehe, ihr Glück steht nicht in ihren Händen. Und der Rat der Gottlosen ist ferne von ihr. Etwas, das Gott selber über die Gottlosen sagt. Das Glück der Gottlosen ist nicht in ihren eigenen Händen. In den Sprüchen hatten wir das, als wir auf die Tore und Mauern zurückgeblickt haben, bei Nehemia. Sprüche 18, des reichen Reichtum dünkt ihn wie eine starke Mauer. Dass der Reiche denkt, durch das, was ich habe, durch mein Vermögen, und Vermögen ist das Schöne im Deutschen, Vermögen kann auch mit Können dann übersetzt werden, oder ne? Darin, wo ich reich bin, das denke ich, das ist mir eine Schutzmauer. Wenn ich aber nicht den Vers davor nehme, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Reiche flieht dahin und wird gerettet, dann weiß ich auch nicht, was mir entgeht, wenn ich Gottes Namen nicht anrufe. Und dann weiß ich auch nicht, dass mein Glück doch nicht in meinen Händen zu finden ist. Auch wenn meine Hände einiges können. Aber am Ende muss Gott das Glück dazu geben. Und der Rat der Gottlosen, den wir gerade eben schon mal aus Psalm 1 hatten, der Rat der Gottlosen, der einfach das bedeuten kann, es entspricht nicht Gottes Wort. Also manchmal denken wir, der Rat der Gottlosen, das sind so finstere Leute, die dann da sitzen. Der Rat der Gottlosen kann auch einfach ein Ratgeber sein, den ich lese, der mir aber alles Mögliche vorhält, bloß nicht Gottes Wort. Es kann ein Diätratgeber sein, der eigentlich auch gute Sachen erzählt, medizinisch korrekt und alles. Aber wenn das doch irgendwie mich wegbringt vom Wort Gottes, dann ist es ein Rat der Gottlosen. Wirtschaftsratgeber, was auch immer. Wenn es mich nicht hinbringt zu Gott, dann ist es gottlos. Ich darf das angucken, muss aber dann an der Bibel prüfen, was ist davon gut und was kann ich behalten. Und was kann durch das Kreuz Jesu erlöst werden, dass ich das tatsächlich auch weiter benutzen kann. Also nicht alles, was die Gottlosen sagen, ist per se schlecht. Aber ich muss es durch das Kreuz aufnehmen. Ich muss durch das Kreuz sagen, so kann ich es gebrauchen. Eben wie vorhin schon das Beispiel, das Römische Reich war zwar ein gottloses Reich, aber die Christen haben das Römische Reich gewissermaßen geerbt und konnten die Struktur weiter gebrauchen. Könnte man die Christen für verurteilen? Was nutzt ihr die heidnischen Strukturen? Aber nein, das hat Gott denen gegeben. Es ist bei den Römern zerbrochen und die Christen durften es übernehmen. Wunderbar. So, jetzt Vers 17. Wie oft geschieht's denn, dass die Leuchte der Gottlosen verlischt und ihr Unglück über sie kommt, dass Gott Herzeleid über sie austeilt mit seinem Zorn, dass sie werden wie Stroh vor dem Winde und wie Spreu, die der Sturmwind wegführt. Also hier mit der Spreu, das ist genau das aus Psalm 1. Und hier fragt, wie oft geschieht's denn? Und wenn man sich umguckt, muss man irgendwie denken, ja, irgendwie geschieht's doch nicht so oft. Also man kann es immer mal wieder sehen, dass Leute, die sich was aufgebaut haben, auf einmal abstürzen. Und hoffentlich dadurch auch dann zum Glauben an Jesus finden. Aber irgendwie, es scheint so selten zu passieren. Vielleicht passiert es auch deswegen so selten, weil wir einfach nicht die richtigen Nachrichten dafür haben. Weil wir das nicht so oft mitbekommen. Wir bekommen eher einfach nur mit vom Glück des Gottlosen. Aber das war anscheinend damals genauso. Dann kommt hier wieder so ein Zitat. Gott spart das Unglück des Gottlosen auf für dessen Kinder. Er vergelt es ihm selbst, dass er spüre. Also es gibt dieses Sprichwort, das dann in Hesekiel zum Beispiel zitiert wird, die Väter haben Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Also die Kinder müssen irgendwie für das büßen, was die Väter gemacht haben. Weil das wirkt oft so, dass die Nachkommengeneration das aufnehmen muss, was Gott, was die Väter aufgebaut haben. Und deswegen kommt hier dieses er vergelte es ihm selbst, dass er es spüre. Also, das ist doch auch irgendwie wieder ungerecht, dass die Kinder das ertragen müssen. Man muss sagen, wenn die Kinder das ertragen müssen, was die Eltern quasi eingebrockt haben, dann liegt es daran, dass die Kinder nicht Buße getan haben. Also, Gott ist nicht so ungerecht, dass er sagen würde, eure Väter haben gesündigt, ihr nicht, aber ich bestrafe euch jetzt. Das ist nicht der Fall. Das sagt Hesekiel dann auch ganz klar. Aber was er sagt, ist, oder was man dann auch an anderen Stellen sehen kann, die Kinder, die treiben es oft noch mal ärger als die Väter. Also, das, was die Eltern in Moderation gemacht haben, ganz moderat an Sünde, das führen die Kinder zum Exzess aus, wenn sie nicht Buße tun. Und darum ist es oft so, dass das Unglück erst über die Kinder kommt und nicht über die Väter, weil bei den Vätern, da geht's noch einigermaßen, wenn man so will. Aber die Kinder führen es dann so schlimm, dass Gott da ein Gericht üben muss. So, das ist jetzt Vers 20. Seine Augen mögen sein Verderben sehen und vom Grimm des Allmächtigen möge er ertrinken. Denn was liegt ihm an seinem Hause nach seinem Tode, wenn die Zahl seiner Monde zu Ende ist? Also da ist nochmal dieses, Hiob sagt ganz klar, Gott soll sich einfach um den Gottlosen kümmern, während der noch lebt. Klingt ja auch richtig gut und gerecht. Wir sehen bloß gar nicht unbedingt, wie sich Gott darum kümmert. Manchmal ist Gottes drum kümmert beim Gottlosen einfach bloß, dass er sagt, und jetzt gehst du mit deinem Reichtum zugrunde, dass du gar nichts siehst, was dir alles fehlt, und erst am Ende deines Lebens, wenn du dich nicht mehr bekehren kannst, weil ich dich komplett verstockt habe, dann wirst du zwar dein Reichtum haben, aber wird dir nichts mehr bringen. Dann sagt Hiob weiter, wer will Gott Weisheit lehren, der auch die Hohen richtet? Der eine stirbt frisch und gesund in allem Reichtum und voller Genüge. Sein Melkfass ist voll Milch und sein Gebein wird gemästet mit Mark. Der andere aber stirbt mit verbitterter Seele und hat nie vom Glück gekostet. Und doch liegen beide miteinander in der Erde und Gewürm deckt sie zu. Also Hiob gibt auch nochmal dieses an, was wir ganz oft aus den Psalmen kennen. Dem Gottlosen geht's doch irgendwie so gut. Bis zum Ende seines Lebens. Also das, was Hiobs Freunde hier Hiob die ganze Zeit vorwerfen, mit dem, es musste was Böses passiert sein, denn so geht's den Gottlosen ja am Ende. Da sagt Hiob, guck doch mal, wie viele Gottlose tatsächlich reich sterben. Und wie viele gerechte arm sterben. Und am Ende werden beide von Würmern gefressen. Dass sie nur noch im Tod gleich sind. Siehe, ich kenne eure Gedanken und eure Ränke, mit denen ihr mir Unrecht antut. Denn ihr sprecht, wo ist das Haus des Fürsten? Und wo ist die Hütte, in der die Gottlosen wohnten? Habt ihr nicht befragt, die des Weges kommen und nicht auf ihre Zeichen geachtet? Dass nämlich der Böse erhalten wird am Tage des Verderbens und am Tage des Grimms bleibt. Also, nochmal dieser Kontrast, das, was die Freunde sagen, was ja eigentlich auch irgendwie stimmt. Und dann hält Hiob ihnen das dagegen, was man in der Welt sehen kann. Und das ist etwas, einfach mal umgekehrt wieder. Wir stecken ganz oft an der Stelle von Hiob, wo wir Gott sagen, guck mal, wie die Welt ist. Das passt nicht mit deinem Wort zusammen. Aber anstatt, dass ich sage, Gottes Wort ist trotzdem wahr, sage ich, das, was mir die Welt sagt, ist wahr. Das, was ich mit meinen Augen sehen kann, mit meiner Nase riechen, mit meinen Ohren hören, was ich spüren kann, das ist wahr. Und nicht das, was Gottes Wort sagt. Da muss ich dann am Ende feststellen, dass tatsächlich Gottes Wort für mich nicht Realität werden kann. Wo ich aber sage, nein, Gottes Wort ist wahr, auch wenn ich es anders wahrnehme. Wenn ich am Ende so sehr auf Gottes Wort beharre, gewissermaßen mich so auf Gottes Wort versteife, dann kann ich wie Abraham sagen, ist völlig wurscht, dass mein Leib eigentlich schon erstorben ist. Was Gott sagt, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und darum hat er am Ende Isaak bekommen. Also, tatsächlich ist einfach mal umgekehrt. Was Hiob hier sagt und so weiter, stimmt irgendwie alles. Jetzt trotzdem mal, was die Freunde gesagt haben und alles. Ne? Also, eigentlich stimmt es, was die Freunde gesagt haben. Und es stimmt auch, was Hiob gesagt hat. Und dann muss man wieder das Gegeneinander halten. Eben bei den Freunden ist das Vorzeichen falsch. Und bei Hiob ist jetzt auch gewissermaßen das Vorzeichen falsch, weil er sagt, ich gehe jetzt gerade nur von dem aus, was ich sehe. Und wie oft machen wir das, dass wir von dem ausgehen, was wir sehen, fühlen, schmecken und so weiter? Und nehmen nicht Gottes Wort für bare Münze. Nochmal ganz wichtig, Nachrichten gucken. Da wird nie gesagt, aber Jesus ist trotzdem auf dem Thron. Es wird unterschlagen und ist damit gewissermaßen eine Lüge. Auch wenn der Rest faktisch richtig ist. Und dann ist es an mir zu sagen, auch wenn es so aussieht, als wäre die Welt im Chaos, Jesus sitzt auf dem Thron und er lenkt es alles. Er lenkt es sogar da, wo die Leute gegen ihn arbeiten, wo er die Leute frei laufen lässt, lenkt er es trotzdem, weil er so souverän ist, dass er selbst im freien Willen des Menschen noch souverän wirken kann. Also da wo der Wille des Menschen frei ist, der ist ja doch viel gefangen. Also musste man auch wieder in die Richtung gehen, genau. Und dann zu sagen, ich bleibe beim Wort Gottes, auch wenn mir ein anderer Bericht gegeben wird. Wenn ich das lang genug mache, wenn ich dem Teufel widerstehe, werde ich am Ende sehen, dass Gottes Wort tatsächlich wahr ist. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wenn ich Gottes Wort sähe, das ist das nach dem Geist sehen. Und wenn ich sage, nein, Gottes Wort ist wahr, dann werde ich am Ende auch sehen, dass Gottes Wort wahr ist. Und alle anderen, die sagen, nein, guck mal, die Symptome um dich herum sind wahr, die werden am Ende sehen, dass die Symptome wahr sind. Genau, aber jetzt geht Hiob doch weiter darauf hinaus. Wer sagt ihm ins Angesicht, was er verdient? Also wer sagt dem Gottlosen das? Wer vergilt ihm, was er getan hat? Wird er doch zu Grabe geleitet und man hält Wache über seinen Hügel? Süß sind ihm die Schollen des Grabes und alle Menschen ziehen ihm nach und die ihm vorangehen sind nicht zu zählen. Also der Reiche geht sogar mit ganz vielen Leuten vor und hinter ihm zu Grabe, in seinen Grabhügel. Also von dem her alles perfekt für ihn bis zum Tod. Nach außen. Wie tröstet ihr mich mit Nichtigkeiten und von euren Antworten bleibt nichts als Trug? Nochmal, das, was die Freunde sagen, ist eigentlich grundsätzlich schon richtig. Aber eben mit dieser falschen Prämisse, Hiob, du musst etwas Schlechtes getan haben und deswegen geht es dir jetzt so. Und darum ist das eine Nichtigkeit, was sie ihm sagen. Obwohl es in gewisser Weise wahr ist, aber weil sie mit der falschen Grundeinstellung rangehen, ist es eine Nichtigkeit. Und darum bleibt von den Antworten nichts als Trug. Weil sie sich selber schon in ihrem Herzen gesagt haben, Hiob, du musst etwas Böses getan haben. Anders kann es nicht sein, anders kennen wir es nicht. Es muss so sein, Hiob. Und darum bleibt am Ende nichts als Trug. Schon echt gemein, wie manchmal diese Reden ausgehen. Aber ich bin froh, wir sind jetzt genau bei der Hälfte des Buches angekommen. Bin mir nicht sicher, wie lange es jetzt dann bis zum Ende des Buches nochmal dauern wird, ob wir nochmal genauso viele Abende haben, aber genau. Hiob und seine Freunde haben sich jetzt viel gestritten. Und eben, wie gesagt, ich musste Hiobs Freunden an vielen Punkten gewissermaßen recht geben, aber halt mit dem falschen Vorzeichen. Und an diesem Punkt kann ich jetzt auch bei Hiob sagen, du hast eigentlich auch recht, aber wieder mit dem falschen Vorzeichen. Was uns als Lehre sein soll, dass wir sagen, dass wir das richtige Vorzeichen haben. Eben, auf meinem Konto kann eine noch so große Zahl stehen, wenn da kein Plus vorsteht. Das ist blöd. Und darum, dass wir das Plus und hier so Kreuz haben, dass das bei uns draufsteht, dass wir immer, gerade auch bei dem, was wir anderen Leuten sagen, gucken, wie passt das mit dem Kreuz Jesu zusammen. Und dann gar nicht mal unbedingt, also gerade wenn jemand leidet, natürlich zum einen kann ich dem sagen, ja, Jesus hat ja auch gelitten, jetzt leidest du halt mit. Aber auf der anderen Seite zu sagen, und Jesus hat für dein Leid gelitten und er schenkt dir darum einen Ausweg. Muss mal gucken. Eigentlich klingt beides gut. Aber was ist dann das Wahre? Und wenn man dann anguckt, dass Jesus bei ganz vielen Punkten doch sagt, ich will dir ja helfen. der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte uns in ihm nicht alles schenken? Also, dass Gott doch für jedes Problem die Lösung hat. Aber manchmal hängt es davon ab, wie mein Glaube ist. Ob ich dann einfach sage, mein Glaube reicht dafür aus, dass Jesus mich durchträgt. Oder habe ich den Glauben aufgrund des Wortes Gottes, beides, immer aus dem Wort des Gottes, habe ich den Glauben dafür, dass Jesus sogar mein Problem weggenommen hat. Und dass ich jetzt ohne das Problem durch die Gegend laufen kann. Ganz wichtig dabei. Das Problem werden wir auch nicht mehr erschöpfend heute behandeln und wir werden die nächsten Wochen auch noch weitersehen, wie dann weiter gestritten wird und was noch alles passiert. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns zeigst, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und verlassen sollen. Dass wir gucken sollen, was dein Wort sagt, nicht was die Umstände um uns herum sagen. Dass wir nicht mit dem falschen Vorzeichen an die Dinge herangehen, sondern dass wir nachfragen, wie siehst du die Dinge? Und dass wir dann auch gelassen sein können bei dem, was uns die Nachrichten der Welt entgegenwerfen. Ganz gleich, woher die Nachrichten kommen, dass wir sagen können, aber du bist dennoch auf dem Thron. Du hast es dennoch alles in der Hand. Danke. Amen.